Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie alle herzlich begrüßt. Um einen Kampf wird es gleich bei uns gehen. Ein Kampf, der in den letzten Monaten durch andere Schrecken in unserer Öffentlichkeit doch leider arg verdrängt wurde. Den Kampf der Frauen im Iran um Freiheit, Gleichberechtigung gegen permanente staatliche und religiöse Repression. Jetzt mahnt uns ein Buch erneut zur Solidarität. Im Namen Gottes, die Unterdrückung der Frauen im Iran, so heißt es. Geschrieben von Jasmin Taylor, und was sie als erfolgreiche deutsche Tourismusunternehmerin dazu gebracht hat, erstmal zur Autorin zu werden, das wird sie uns erzählen. Ihre eigene leidvolle Geschichte im Iran ist damit verknüpft. Und wir betreten nun ein Neujahrscasino, wo es als Einsatz um nichts weniger als den Weltuntergang geht. Gestern Abend wurde im literarischen Kolloquium Berlin literarisch-künstlerisch gespielt. Reflexion, Prophezeiung, Performance über das Ende von Welten. Die Schriftstellerin und Kuratorin Theresia Enzensberger hatte Autorinnen und Autoren eingeladen. Und für uns hat Corinne Orlowski zugeschaut, was an den Spieltischen so los war. Musik gab's auch.
It's 2024 and all we need is new vibes.
Am Anfang des Jahres gleich über den Weltuntergang nachdenken, geht's noch düsterer? Nicht für die Autorin Theresia Enzensberger. Sie sieht im Ende nämlich vor allem auch einen Anfang. Die umfassende Zerstörung, die Platz schafft für neue Utopien.
Ja, also ich beschäftige mich schon länger mit dem Weltuntergang, auch weil mein letztes Buch Auf See, da geht's viel um Leute, die sich ständig auf den Weltuntergang vorbereiten, nämlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, wie soll es danach aussehen, nämlich können die dann ihre Gesellschaft so aufziehen, wie sie es gerne hätten. Also es geht eigentlich oft um die Utopie danach.
Weltuntergänge werden schon seit der Antike erzählt. Erleben kann man sie in der Regel nicht. Die erzählte Apokalypse ist immer eine Simulation. Alle Tiere und Pflanzen sterben aus, die Zivilisation bricht zusammen, am Ende die Heilserwartung. Enzensberger lässt die uralten Feuerbilder hinter sich und schaut, wie man sich den Weltuntergang heute vorstellt. Das ist spannend, denn der Gap zwischen Realität und Untergangsfiktion scheint in unserer krisenhaften Gegenwart kleiner zu werden. Eine neue Herausforderung für die Literatur.
Ich dachte aber, man kann sich ja nicht nur mit diesen negativen Bildern beschäftigen, beziehungsweise man kann das nicht nur aus der Warte betrachten, wer missbraucht die Idee vom Weltuntergang, um seine eigenen Interessen wahrzumachen. Und deswegen habe ich diese tollen Gäste heute eingeladen, weil ich gedacht habe, die haben bestimmt was dazu zu sagen.
Haben sie. Judith Schalansky und Eva von Redeker, Thomas Dothan-Dreyfus und Gabriel Moses, sowie Franziska Gensler und Lau Lucarilla. Enzensberger hat sie auf drei Bühnen verteilt. Und das Interesse ist groß. Das Berliner LCB brechend voll. Im 20-Minuten-Takt drängen die Massen von Raum zu Raum. Und schnell wird klar, das hier sind keine Wasserglaslesungen. Hier wird performt.
Aus der Perspektive des Klimawandels lässt sich die Zerstörung heute nicht mehr auf eine göttliche Instanz auslagern. Oder einfach in die Zukunft verschieben, um sich in der Gegenwart zu entlasten. Der Weltuntergang findet immer schon irgendwo statt, wie uns in diesen Tagen immer wieder vor Augen geführt wird.
Daher geht es an diesem Abend auch um Resilienz und die Frage, warum die Vorstellung des Weltuntergangs so verlockend ist. Wie im Gespräch zwischen Judith Schalansky und Eva von Redeker.
Die erste Sache, auf die ich neugierig bin, ist nämlich, dass man sich manchmal heimlich nach der Apokalypse sehnt. Tust du das?
Ja, schrecklich. Das ist was, und ich weiß nicht, ob das vielleicht Langzeitwirkung von Robinson Crusoe Lektüren in der Adoleszenz sind, aber das ist etwas, das ja auch in dieser Fantasie, dass wenn man nur könnte, wenn es nur diese Insel gäbe, diesen Ort ohne alle anderen, dass das ein utopisches Potenzial birgt, was immer mit diesem Neuanfang verbunden ist.
Ohne Moderation wirken die beiden Schriftstellerinnen etwas fahrig. Ihr Kennenlernen auf der Bühne überlagert die Diskussion, sodass sie fast vergessen, über das eigentliche Thema zu sprechen. Mindestens ein Punkt bleibt hängen.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit Infiltrierung von Narration zu tun hat und dass diese andere Seite eigentlich Verbundenheit zu fühlen und Teil von etwas zu sein, sondern tatsächlich sich verbunden mit Lebendigem zu fühlen, mit Fürsorge, Sorge, all dem, dass das halt irgendwie nicht besonders gestärkt worden ist in Literatur und Kunst.
Wie sich bewegen in einer Welt, die zusammenbricht? Das fragt sich die Autorin Franziska Gänzler, die vor anderthalb Jahren mit ihrem Debütroman Ewig Sommer für Furore gesorgt hat. Gemeinsam mit Choreografin Lau Lucarilla in einer musikalischen Performance. Den Raum haben sie abgedunkelt. Über dem Bildschirm flimmern amerikanische Reality-TV-Stars. Nebel wabert und die beiden tanzen wild, bis sie sich umarmen. Mut machen, weitermachen. Thomas Dothan-Dreyfus und Gabriel Moses sind da in ihrer szenischen Lesung pessimistischer. Dafür geht es in den Keller.
Irgendwo am Arsch Europas am Anfang des Jahrhunderts zwei jüdische Intellektuelle sitzen und warten auf das Ende der Welt.
Sie sitzen sich an einem langen Tisch gegenüber, drehen ihn um und gehen aufeinander los.
Diese blöde Essay, das du geschrieben hast,
okay.
Lies es bitte vor.
Titel lautet Die andere Art der Apokalypse.
Dumme Titel. Weiter?
Ja, wie weiter die Apokalypse beschreiben. Bald verlassen sie das Skript und trinken Whisky. Ein Sinnbild des Abends. Er startet ambitioniert, aber zerfranst bald ein wenig. Obwohl Theresia Enzensberger die Panels klug kuratiert hat, ist man angesichts der Gleichzeitigkeit der Bühnenprogramme etwas überfordert. Am Ende hat man das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Da ist nicht die eine Erkenntnis. Aber das ist vermutlich genauso gewollt. Vielleicht übt man sich so am besten im Nachdenken über den Weltuntergang.
Rien ne va plus. Kein Weltuntergang. Das literarische Neujahrskasino gestern im literarischen Kolloquium in Berlin. Frau, Leben, Freiheit. Seit mehr als einem Jahr kämpfen Menschen im Iran mit diesen Schlagworten für Demokratie und Frauenrechte. Wir erinnern uns an Jina Mahsa Amini und ihren gewaltsamen Tod im Herbst 2022 wegen eines verrutschten Kopftuchs. Ein Fall, der eine riesige Protestwelle ausgelöst hat und unseren heutigen Gast dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben, Im Namen Gottes, die Unterdrückung der Frauen im Iran. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Jasmin Taylor.
Hallo, guten Tag.
Wenn man Ihren Namen nachschlägt, Frau Taylor, dann stößt man auf eine großartige unternehmerische Erfolgsgeschichte. Sie hatten ein eigenes Touristikunternehmen, betreiben jetzt weitere Projekte in Berlin und Brandenburg. Sie schreiben zu Beginn Ihres Buches, dass die Nachricht vom schrecklichen Tod von Mahsa Amini für Sie der Anstoß gewesen wäre. Aber es hat auch mit Ihren eigenen schlimmen Erfahrungen in Ihrer Zeit im Iran zu tun, wenn Sie schreiben, es wiederholt sich, alles wiederholt sich. Was ist das, was sich wiederholt?
Es war den 16. September 2022 gewesen, als wirklich auch mein Leben sich geändert hat, ab dem Tag drastisch, weil was sich wiederholt ist, dieser Tod von Jina Mahsa Amini, nachdem sie 3 Tage im Gewahrsam von Polizei war, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß und genau deshalb würde ich mit einer damaligen Freundin vor mehr als 40 Jahren auch wegen verrutschten Kopftuchs wurden wir damals als junge Mädchen verhaftet. Und das ist ein Schicksal, die viele, viele Millionen von iranischen Frauen erleiden müssen, dass sie dann halt von Sittenpolizei angehalten werden, beschimpft werden, geschlagen werden und auch sehr oft mitgenommen werden.
Sie schildern in Ihrem Buch 7 Lebensgeschichten iranischer Frauen alle aus der Ich-Perspektive und die erste ist tatsächlich Ihre eigene. Sie haben gerade schon ein bisschen davon erzählt, lange war das aber etwas, über das Sie geschwiegen haben, dass Sie im Iran als Jugendliche im Gefängnis waren, gefoltert, ausgepeitscht wurden. Es schaudert einen förmlich beim Lesen. Wer wusste bislang überhaupt davon in Ihrem Umfeld?
Niemanden.
Nicht mal Ihre Familie?
Nein. Meine Mutter hat ausreichend anderen Sorgen gehabt, deswegen wollte ich nicht mit dieser Sache sie noch mehr Sorgen auftreiben. Und ich habe darüber tatsächlich nie gesprochen, bis ich diesem Buch geschrieben habe. Und also für mich die einzige Überlebenschance, dass ich dann halt was aus meinem Leben mache, war es, alles zu unterdrücken. Ja.
Und wie war das jetzt, als Sie das Buch dann geschrieben haben und auch Ihre eigene Geschichte wieder aufgeschrieben haben?
Meine eigene Geschichte war tatsächlich im Verhältnis zu anderen Geschichten, die ich dann schreibe, ziemlich harmlos. Als ich dann halt diese Geschichten von 6 anderen Frauen hier aufgeschrieben habe, dann ist es nochmal alles wie neu bei mir hochgekommen und sehe, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt von heute wie vor 40 Jahren. Dieses Regime ist seit 44 Jahren dabei, die Frauen brutal zu unterdrücken, foltern, töten, vergewaltigen, alles, was sie in deren Macht ist.
Eine Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen, von einer Frau, die ja brennt sich einem buchstäblich ins Gedächtnis, von Narges. Sie wird Opfer eines Säureattentats, nachdem sie sich von ihrem gewalttätigen Mann hat scheiden lassen. Das, nach iranischem Recht hätte Narges die Möglichkeit gehabt, sich am Täter zu rächen. Aber jetzt nicht nach dem Prinzip Auge um Auge, sondern nur zur Hälfte. Was hat es damit auf sich?
Mit dieser Geschichte zeige ich tatsächlich, dass Frauen laut Gesetz der Islamischen Republik und Scharia, was jetzt das Gesetz, das regierende Gesetz im Iran ist, nur höchstens halb so viel wert sind wie ein Mann. Also gerade was zum Beispiel Körperteile betrifft. Also das ist halt dieses Vergeltungsrecht, das es im Iran in der Tat noch seit 44 Jahren da ist und das auch tagtäglich gelebt wird, kommt ja aus Alten Testament, wie Sie sagen, Auge um Auge. Die meisten Länder zum Glück auf dieser Welt das nicht mehr haben, sondern es gibt nur wirklich ganz wenige Länder, die dann dieses Gesetz noch ausüben. Und Iran ist eine davon. Und bei ihr wird das komplett klar, dass zwei Augen von ihr so viel wert sind wie ein Auge von der Täter, der dann halt, sie war 27, der Täter war ein etwas älterer Mann, 65, und zum Schluss noch nicht einmal das konnte sie machen, weil wenn sie das gemacht hätte, hätte sie ihren Sohn verloren.
Das heißt, sie hat ihr Augenlicht verloren und sie hätte sozusagen laut Scharia dem anderen, dem Täter, nur ein Auge nehmen dürfen. Das klingt so bizarr, wie viele weitere Geschichten oder wie viele weitere Details in diesen Geschichten. Frau Taylor, wie haben Sie die Frauen eigentlich gefunden, deren Geschichten Sie jetzt da erzählen?
Was es sehr traurig ist, dass die meisten dieser Frauen habe ich in meinem unmittelbaren Umfeld gefunden. Das waren Nachbarinnen, alte Nachbarinnen, Freundinnen oder Freunde von meinen Geschwistern. Eine davon lebt ja auch in Berlin. Es war nur bei einer Person, das war bei Mina, bei Arbeitsrecht hatte ich ein bisschen Schwierigkeit gehabt, eine Sängerin zu finden, weil ich habe schon mit einigen Frauen im Iran gesprochen, aber sie wollten nicht, dass ich ihre Geschichte aufschreibe, weil sie wahnsinnige Angst hatten, dass sie dann durch das Regime doch aufgefunden werden. So wie ich am Anfang gedacht habe, dass das wahrscheinlich schwer wird, war es nicht. Also das ist so, dass man sieht, dass es die meisten iranischen Frauen vom schlimmen Schicksalen betroffen sind.
Sie haben die Namen der Frauen anonymisiert. Sie bekommen Blumennamen, auch eben, um sie zu schützen. War das von Ihnen von Anfang an klar, dass Sie auch aus der Ich-Perspektive vom Leben dieser Frauen erzählen wollen?
Ja, war es, was ich tatsächlich beim Schreiben immer darauf geachtet habe, dass ich diese Gefühle, die wir alle Menschen auf der ganzen Welt uns verbindet, also dass eine Frau im Teheran nichts anderes fühlt als eine Frau, die in Berlin lebt oder in New York oder in London, dass wir Menschen alle sehr gleich sind und schreibe ja nicht nur von traurigen Sachen, sondern auch, ich bringe auch sehr viele kulturelle Aspekte. Und
die Frauen erzählen auch von schönen Momenten, von der glücklichen Kindheit oder wir lernen auch Festessen kennen, die sie gehabt haben. Jedes Kapitel endet damit, Frau Taylor, dass Sie die Rechtslage im Iran schildern und sie mit internationalem Recht vergleichen. Was war Ihnen hier so wichtig?
Für mich ist es halt der absolute Unique-Punkt von meinem Buch, was sich von anderen Büchern auf dem Markt differenziert, dass ich dann immer nicht nur das Schicksal erläutert habe, sondern zum Schluss immer eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Fall habe und erklärt habe, wieso passieren die Dinge so, wie es passiert sind. Sind das Einzelschicksale? Nein, das sind Gesetze, so sind die in Gesetzen verankert. Und dann auch für den Leser und Leserinnen das klarzustellen, wie weit diese barbarischen Gesetze vom internationalen Rechte entfernt sind, habe ich diese internationalen Rechte direkt auch noch da reingebracht, damit man halt mühelos diesen Unterschied liest.
Ihr Buch endet mit einem Aufruf und vier ganz konkreten Forderungen an Politiker und Politikerinnen, also dass die Revolutionsgarden in die Liste der terroristischen Organisationen aufgenommen werden, sofortiger Stopp der Atomverhandlungen mit dem Iran, Ausschluss der Islamischen Republik Iran aus der UN-Konvention. Das heißt sozusagen, glauben Sie denn, dass solche Maßnahmen nötig sind, um hier ein Umdenken vielleicht des Regimes zu bewirken? Man hat ja immer so den Eindruck, jede Kritik aus dem Ausland, ganz egal von welcher Seite, prallt einem Regime ab?
Ja, dieses Regime hat tatsächlich was sie sehr gut gemacht haben, war das ein anderes Gesicht zeigen, als was sie dann wirklich haben. Wenn wir sehen, dass unser Bundespräsident zum 40. Jahrestag dieses Regime gratuliert hat, dann merkt man, wie gut deren Public Affairs funktioniert hat, weil wir haben alle hier ganz klare Meinung über Taliban-Regime, aber nicht über Islamische Republik. Und mein Buch soll auch dazu dienen, dass nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern wirklich, dass wir sehen, was das von einem Regime ist und was von Maßnahmen wirklich benötigt sind, um dieses Regime zu legitimieren. Weil man hat ja auch damals nicht mit Hitler gesessen und mit ihm irgendwelche Abkommen besprochen. Mit diesem Regime kann man keine Abkommen besprechen. Ein Regime, der seine Volk tötet, foltert, vergewaltigt. Dieses Regime gehört auf dem Misthafen von Geschichte.
In einem Interview haben Sie die persische Dichterin Tahiri aus dem 19. Jahrhundert zitiert, die schon damals für Frauenrechte gekämpft hat und gesagt hat, ihr könnt mich töten, aber ihr könnt den Fortschritt der Frauen nicht aufhalten. Meinen Sie denn, dass die aktuelle Protestbewegung und auch ja, die Reflexion im Ausland, der Zuspruch, vielleicht auch so ein Buch wie Ihres, an dieser ja so zementiert scheinenden, festgeschriebenen Ungerechtigkeit doch etwas bewirken kann, also an dieser fortwährenden Unterdrückung der Frauen im Iran?
Wir leben alle mit Hoffnungen und keine Diktatur dieser Welt hat für immer standgehalten. Es gibt in Farsi ein Sprichwort, ein sehr alte weise Sprichwort, Payanish Abesiyah Sefidas. Das heißt, nach jedem dunklen Nacht kommt die Sonne wieder auf.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Taylor, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und im Namen Gottes, die Unterdrückung der Frauen im Iran, das Buch von Jasmin Taylor, ist im Europa Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Über ein Werk jetzt eines wirklich ganz, ganz großen Schriftstellers, buchstäblich ein Jahrhundertautor, Manish Sperber. Geboren 1905, verstorben 1984, er wurde berühmt vor allem durch seine essayistisch-politische und autobiografische Prosa. In Deutschland waren die Werke des Büchner-Preisträgers allerdings zuletzt nur noch antiquarisch zu bekommen. Nun gibt es das tolle Projekt einer neuen Werkausgabe. Ein erster Band ist erschienen unter dem Titel All das Vergangene. Im Studio ist unser Kritiker Marco Martin, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bringen Sie uns doch, Herr Martin, zunächst diesen Schriftsteller, diese Persönlichkeit zurück ins Gedächtnis und vor Augen. Was hat seinen geistigen Rang ausgemacht?
Ja, Sie hatten ja schon das Stichwort geliefert, Jahrhundertzeuge. 1905 in Ostgalizien geboren, 1984 in Paris gestorben, hat er die ganzen Irrungen und Wirrungen des 20. Jahrhunderts mitgemacht, aber auch reflektiert. Er ist als junger Mann aus idealistischen Gründen in die KPD eingetreten, ist dann aufgrund der Moskauer Schauprozesse 1937 aus der KPD ausgetreten und wurde dann zusammen mit Arthur Koestler und auch George Orwell einer der wirkungsmächtigsten Dissidenten, Abweichler von der kommunistischen Orthodoxie und gleichzeitig natürlich ein Romancier von Rang. Er hat den Büchnerpreis bekommen, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und ein Essayist und dazu ein Individualpsychologe, der die ganzen Ideologien des 20. Jahrhunderts, also den Nationalsozialismus, den Stalinismus, analysiert hat, aber auch mit dem Begriffsbesteck des versierten Psychologen.
Nun dieser Band, knapp 700 Seiten autobiografische Prosa. Ja, welches Leben erzählt er, Manish Berber, oder doch eher die Zeit, in der dieses Leben spielt?
Beides. Es switcht vom Persönlichen in das Zeithistorische. Es ist ein Panorama. Es liest sich wie ein Roman, obwohl der Autor nicht zum mythomanischen Fabulieren neigt. Das ist der große Unterschied zwischen Manish Berber und seinem späteren Resistance-Kameraden André Malraux, der ja ein Mythomane war. Das war Manish Berber nicht. Es sind präzise, klare Sätze, die beginnen mit der Kindheit in diesem jüdischen Städtel, wo der junge Manish Berber Kieselsteine gegen den Himmel wirft, als Protest gegen den abwesenden Gott und als Protest gegen die irdische Ungerechtigkeit. Dann geht es nach Wien, wo die Familie vor den zaristischen Ausschreitungen geflüchtet ist. Es geht zu Alfred Adler, wo der junge Manish Berber einen ersten Lehrer wahrnimmt, mit dem er dann allerdings bricht, weil er
sagt, großer Psychoanalytiker,
und er bricht dann mit Adler, weil er sagt, Psychoanalyse ohne Gesellschaftskritik bleibt in einem luftleeren Raum. Dann die Jahre in Paris, zuvor die Verhaftung in Berlin-Wilmersdorf 1933 durch die Nazis. In Paris dann der Bruch mit den Kommunisten und gleichzeitig weiter die Flucht vor den vorrückenden Nazis. Ein Abenteuerroman, eine Education-Politik und gleichzeitig allerdings geschrieben ohne jenes »Ich war dabei«.
Danach wollte ich Sie jetzt gerade fragen, Marco Martin, also wie erzählt er denn diese ja doch wirklich atemberaubende Vita, diesen Abenteuerroman, in der ja alle Konflikte des Jahrhunderts praktisch auftauchen, welchen Stil findet er dafür?
Es ist ein Berichtsstil, der nie karg ist. Es ist ein Erzählen, was eine Atmosphäre sofort sinnfällig macht, ohne dass es in epische Präsigkeit übergeht. Die Fallen sind ja enorm. Das sind drei Bände, die jetzt in einem Band zusammengefasst sind, 700 Seiten. Das ist ein Wagnis, da könnte man denken, oh, da stellt sich irgendwann Ermüdung ein. Mhm. Aber die Konflikte, die Manish Berber beschreibt, die Konflikte zwischen Macht und Ohnmacht, auch die Verantwortlichkeit bzw. die Unverantwortlichkeit der Intellektuellen, das sind ja Dinge, die uns weiter beschäftigen, und vieles von dem, was Manish Berber beschreibt, zum Beispiel die Zwischenkriegszeit, dann die Appeasement-Zeit, das Schönreden von Hitlers Eroberungen durch den demokratischen Westen, da hat wahrscheinlich viele, viele Leser heute haben einen Déjà-vu.
Da übrigens sich meine nächste Frage, Marco Martin, weil ich wollte fragen, naja, es ist schon eine Welt von gestern, inwieweit kann man sie verknüpfen mit unserer?
Absolut. Es bleibt nicht eingekapselt. Die Welt von gestern, der berühmte Buchtitel von Stefan Zweig, wo man sagt, gut, das ist die schöne Feuilleton-Welt Arthur Schnitzlers, Stefan Zweigs, das ist untergegangen. Aber das, was Manish Berber beschreibt als politischer Intellektueller, die Verheerungen, die eine Ideologie verursacht, wenn man dann eben glaubt, man hat einen Generalschlüssel gefunden für alles und jedes, kennen wir ja heute auch. Es gibt ja auch an den Universitäten nicht zu knapp neue Ideologien, wo jüngere Leute dann glauben, mit einem Begriffspaar dann die ganze Welt erklären zu können. Und Manish Berbers Skepsis, die aber trotzdem engagiert geblieben ist. Er war kriegsfreiwillig in der französischen Armee, hat gegen die Nazis gekämpft, war dann in den 50er Jahren zusammen mit Raymond Aron ganz stark für den Antitotalitarismus, für einen liberalen Antitotalitarismus gegen die Diktatur. All das begleitet uns heute noch.
Dieser Band ist nun der erste in einer geplanten dreibändigen kommentierten Ausgabe. Wie ist sie gestaltet? Eher akademisch oder als Publikumsausgabe? Ich hoffe auf Letzteres.
Ihre Hoffnung trügt nicht. Gut. Es ist keine kommentierte Ausgabe, die jetzt mit einem Begriffsapparat die Leute plätten würde. Es sind Kommentare, es sind hinten konzise, präzise, prägnante Kurzkommentare, wo man nachblättern kann. Aber die Lesefreude, und um Lesefreude handelt es sich auch bei diesem ernsten Thema, wird nicht gemindert durch etwas Überbordendes. Es ist eine Publikumsausgabe.
Danke. Marco Martin, über all das Vergangene, so heißt der erste Band der neuen Werkausgabe von Manish Berber, erschienen im Wiener Verlag Sonderzahl, 691 Seiten, der massive Umfang zum Preis von 44 Euro. Alle diese Angaben, auch die Besprechung Besprechung von Marco Martin. Die lesen, hören Sie in Ruhe nach unter deutschlandfunkkultur.de. Es ist Mittwoch, wo wir uns immer gute Bücher empfehlen lassen von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Overath in Nordrhein-Westfalen, wo Alexander Bücken seine Buchhandlung Bücken betreibt. Hallo, guten Tag, Herr Bücken.
Ja, guten Morgen.
Und gleich mal unseren Glückwunsch. Ihre Buchhandlung feiert heuer 50. Geburtstag in diesem Jahr im März. Wird das ein festliches Jubiläum mit entsprechendem Programm?
Genauso ist es. Also wir haben ja das Motto auch herausgegeben, 50 Jahre Buchhandlung Bücken und mit 50 Veranstaltungen.
50?
Oh. Jawohl. Und wir haben gedacht, wir feiern nicht einmal, sondern wir machen das, das ist ein Jubeljahr. Wir haben unglaublich tolle Autoren eingeladen. Wir haben letztes Wochenende haben wir mit einem Jazz-Frühshoppen begonnen. Und so geht das in der ganzen, jeden Monat kommen 2-3 Veranstaltungen.
Ich hab gesehen, im März gibt es richtig so einen großen Abend im Theater, glaube ich, oder? Ne? Oder habe ich mich verguckt?
Das war im Februar, genau. Im Februar haben wir einen Kabarettisten, den Jürgen Becker, den man im Rheinland auf alle Fälle kennt.
Na klar.
Und der Klaus-Peter Wolf mit den Ostfriesen-Krimis kommt. Der Christian Schnalke, Volker Kutscher mit seinen Babylon-Berlin-Krimis. Also da sind tolle Sachen dabei.
Also auf nach Overath in diesem Jahr. Jetzt kommen wir zu Ihren Tipps, Herr Bücken. Ja. Wir beginnen mit Walter Tevis, einem amerikanischen 1984 verstorbenen Autor in seinem Roman Der Mann, der vom Himmel fiel. Ich musste sofort an den gleichnamigen Film mit David Bowie aus den 80er Jahren denken. Ja, und siehe da, Walter Tevis hat hier tatsächlich die Romanvorlage dazu geliefert, schon 1963. Das wusste ich echt nicht, Herr Bücken, meine Güte. Und Sie haben das Buch jetzt wiederentdeckt?
Genau. Der Walter Tevis, der ist ja Drehbuchautor und im Endeffekt bin ich drauf gestoßen, er hat auch die Romanvorlage für das Damengambit geschrieben. Und da habe ich,
Schachfilm, ne?
Genau. Auch tolle Verfilmung in Netflix-Verfilmung. Und dann bin ich auf Walter Tevis gelesen und als ich das Damengambit gelesen habe, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so toll, du musst jetzt alles von ihm lesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Es sind allerdings auch nur 4 oder 5 Bücher. Und dann bin ich dann auch darüber gestoßen, Der Mann, der vom Himmel fiel, bei Diogenes erschien, jetzt auch im Taschenbuch. Und die Geschichte hat mich total fasziniert. Das ist wirklich ganz großartig. Und ich habe mich natürlich auch an die Verfilmung mit David Bowie erinnern müssen. Und dann habe ich das nochmal gelesen. Und das ist wirklich, es ist traurig schön, wenn man das so sagen
darf. Helfen Sie mal allen jüngeren Hörerinnen und Hörern, die jetzt die Story nicht so kennen. Ganz kurz.
Ganz kurz. Also es ist ich sag mal, ein Außerirdischer, der kommt auf die Erde, sieht ein bisschen androgyn aus, aber doch sehr menschlich. Und weil er seiner Zeit weit voraus ist, hat er viele Erfindungen und Patente und hat eigentlich nur Gutes im Sinn. Er möchte nämlich, ich sag jetzt mal, die Welt zum Guten wenden und damit auch die Erde ein gutes Zweck zum Leben ist, damit er auch seine, ich sag mal, Mitbewohner von dem anderen Planeten quasi mit auf die Erde holen kann. Mhm. Und das ist das Ziel, aber es endet nachher in einer Tragödie.
Ja, aber ein herrlich melancholischer Film und das wunderschöne Gesicht vom noch jüngeren Bowie her wird man nie vergessen. Gott hab ihn selig. Also genau, Walter Tevis, der Mann, der vom Himmel fiel, neu übersetzt im Diogenes Verlag. Jetzt ganz neu und bereits schwer gefeiert ist Ihre nächste Empfehlung, Herr Bücken, die uns besonders freut, weil Andreas Pflüger nicht nur vor Weihnachten unser Gast hier in der Lesart war mit ihm, sondern seine jüngste Thriller-Tat auch dann auf unserer hauseigenen Krimi-Bestenliste sofort von 0 auf 1 geschossen ist. Jetzt hat er noch den deutschen Krimi-Preis dafür erhalten. Wie sterben geht, heißt der Roman. Alle sind begeistert, Sie auch anscheinend. Warum?
Unglaublich. Also ich sag jetzt mal, der Herr Andreas Pflüger, der kann einfach unglaublich packend schreiben. Er hat ja noch andere Krimis geschrieben von Operation Rubicon.
Jenny Aaron, die Trilogie, ne, auch schon super.
Genau,
ja.
Die war auch schon ganz toll. Und das ist ja mal, das ist ja, ich sag mal, der deutsche John le Carré. Also wenn einer gut über Spionage im Augenblick schreiben kann und das einfach so gut verpacken kann und dabei anspruchsvoll ist, dann ist das Andreas Pflüger und das ist wirklich ein großer Genuss. Mhm. Ich finde, man muss unglaublich dranbleiben an dieser Geschichte. Es geht ja um eine um Nina
Geschichte, Winter, Geschichte im Kalten Krieg, ne?
Im Kalten Krieg, genau. Die arbeitet beim Bundesnachrichtendienst und wertet dort Spionageinformationen aus. Das Ganze spielt ja so, sagen wir, in den 80er Jahre. Und eines Tages ist es so, es wird ihr mitgeteilt, dass ein Moskauer Top-Agent mit dem BND zusammenarbeiten möchte. Er macht aber die Arbeit quasi mit dem BND davon abhängig, dass er mit ihr zusammentreffen will, beziehungsweise sie soll nach Russland kommen und Führungsoffizierin werden. Und sie ist ja bis dato jetzt nur eine Schreibtischtäterin. Und sie macht das, sie geht nach Moskau. Und ja, dort ist Moskau unglaublich gut beschrieben. Und aber auch dieses ganze Hin und Her, dieses Spionage gegen Spionage. Man weiß manchmal nie, ist jetzt der Gute wirklich der Gute oder der Schlechte? Führt er was Böses im Schilde? Und das ist einfach unglaublich gut gemacht.
Genau, und am Anfang fliegt gleich die Kliniker Brücke in die Luft. Ein Killer von einem Buch ist Andreas Pflügers Wie Sterben geht im Surkamp Verlag veröffentlicht. Ja, so, vom Big Thriller aus Deutschland nun noch zu einem Schweden-Krimi des Autorenduos Michael Hort und Hans Rosenfeld. Die Schuld, die man trägt, ein neuer Fall, in der auch schon bei uns berühmten Sebastian Bergmann-Reihe, so heißt der Kommissar. Ich kenne es ehrlich gesagt noch nicht. Es ist schon der 8. Band. Sie sind ein Fan, Herr Bücken?
Ich bin ein großer Fan. Ich habe alle 8 Bände gelesen und ich fiebere immer jedem weiteren Band hinterher. Ich denke mal, das kommt jetzt so langsam auch dem Ende entgegen. Nur ganz kurz zum Erzählen. Der Sebastian Bergmann ist Kriminalpsychologe und eigentlich vom Typ her ein Ekelpaket. Also der eigentlich gar nicht mit Menschen zusammenarbeiten kann, aber nichtsdestotrotz ist er ein schlauer Kopf und hilft der Polizei immer bei schwierigen Fällen oder wenn man halt überhaupt nicht da weiterkommt, indem man ein Täterprofil oder sonstiges halt erstellt. Und wie bei allen Schweden-Krimis, wie wir so oft, wird ja so eine ganze Welt dargestellt. Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht nur der Sebastian Bergmann, sondern es gibt ja ein Polizeiteam und jeder hat so seine Geschichte in diesem Polizeiteam. Das wird über die 8 Bände unglaublich gut erleuchtet. Aber nichtsdestotrotz kann man auch den Band 8, den kann man auch separat lesen. Man muss jetzt nicht die ersten Bände lesen. Wenn man großen Spaß hat an Krimis, dann sollte man den ersten Band unbedingt lesen, um einfach noch schöner in die Geschichte einsteigen zu können. Und dort geht halt im Augenblick halt so, der Herr Bergmann, der ist nicht mehr im Polizeidienst tätig. Es passiert ein Mord und an dem Tatort ist eine Nachricht hinterlassen, löse den Fall Sebastian Bergmann. Und so ist natürlich wieder klar, dass die Polizeimannschaft wieder, zusammengetrommelt wird.
Und im Wunderlich Verlag gibt es diesen neuen Hort-Rosenfeld-Krimi auf Deutsch, Die Schuld, die man trägt. Das sind die 3 allesamt spannenden Empfehlungen von Alexander Bücken aus Overath, aus seiner Buchhandlung Bücken. Schönen Dank Ihnen, alles Gute und natürlich besonders auch zum Jubiläumsjahr. Ich hoffe, Sie haben da nochmal Zeit für uns.
Ich werde mir das einrichten, das werden wir bestimmt schaffen.
Tschüss, Herr Bücken.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.